von dem, was ich mache? Ist da was unangenehm? Nein?
Nein. Schwindel oder ein Kribbeln irgendwo?
Nee.
Gar nichts.
Skalpell und Wahn. Eine Podcast-Serie von der NZZ am Sonntag. Episode 5. Unter dem Messer. Ich bin der Thies Wachter.
Und ich bin der Patrick Kimhasli.
Wir haben bis jetzt eine Reise gemacht durch die Vergangenheit der Psychochirurgie. Jetzt sind wir im Heute angekommen. Und der Patrick hat noch eine wirkliche Reise gemacht. In den Operationssaal der Uniklinik für Neurochirurgie in Freiburg im Breisgau. Patrick, du weißt ja, ich bin froh gewesen, hast du den Besuch übernommen. Du hast ja dort bei etwas zugeschaut, wo ich wahrscheinlich mitten in der Aufnahme in die Schnitz gefallen wäre. Mit dir dabei waren auch der Schweizer Psychiater Thomas Schläpfer und der Neurochirurg Volker Köhnen. Erzähl mal.
Ja, wir sind hier angekommen, morgen um 8 Uhr in Freiburg am Breisgau. Also mit mir zusammen war ein Tontechniker dabei. Ist
ein Neurozentrum, haben Sie einen Termin?
Ja, genau.
Wie ist der Name bitte?
Köhnen, Professor Köhnen.
Und eigentlich hat die Operation um 9 Uhr losgehen. Und dann ist aber alles plötzlich ganz hektisch geworden, weil das Ganze ist ein bisschen vorverschoben worden. Und zum Zeitpunkt, als wir ins Spital kamen, war der Patient eigentlich schon parat.
Hallo, morgen.
Hallo.
Sie müssen, glaube ich, in OP, hat jemand Patienten?
Ja, genau.
Und dann haben wir als erstes sehr schnell einen Umkleideräum, weil ich vollständig abziehen musste. Und haben nachher so sterile Operationsgewänder nicht gekriegt, mit Maske ums Gesicht, einfach weil die sterile Bedingung war natürlich das Allerwichtigste. Und dann sind wir in den Operationssaal geführt worden und so eine Art Rollbett ist der Patient gelegen. Bei vollem Bewusstsein, er hat ihn schon angesprochen, wir ganz kurz reden mit ihm. Und ja, dann ist das nachher so der Anfang gewesen. An der Operation haben 9 Leute teilgenommen. Das ist der Volker Köhn, der Chirurg, der Neurochirurg. Zusammen mit seinem Assistenzarzt, der bei der ganzen Vorbereitung von der Operation dabei ist, der Operation selber und der übernommen hat von der Operation. Dann der Thomas Schläpfer, der Psychiater. Er legt immer sehr viel Wert darauf, dass wenn ein Patient von ihm oder eine Patientin aber die tiefe Hirnstimulation machen tut und aber die Operation als erstes braucht, dass er selber dabei ist, dass er sieht, wie es diesen Leuten geht, dass er mit diesen Leuten reden kann. Und dann hat es verschiedene Leute vom Operationspersonal, die die beiden Ärzte unterstützt haben in der Operation. Und ganz wichtig auch, eine Psychologin aus dem Team von Thomas Schläpfer, die auch den Patienten begleitet hat und dann in einer späteren Phase, wenn man dann stimuliert hat, in Frage gestellt hat, um zu schauen, wie sich die Stimulation auf das Hirn auswirken tut.
Bevor du jetzt weiter erzählst, du hast jetzt von diesem Patienten erzählt, was ist das für ein Patient?
Diese Frage habe ich Thomas Schläpfer gestellt. Wir haben ja gelegen, nach der Operation mit dem Thomas Schläpfer und dem Volker Köhnen zu reden. Und genau über das haben wir geredet.
Dieser Patient hatte jetzt 2 Jahre ununterbrochen eine depressive Episode ohne einen schönen Tag, also eine schwerste Depression. Und das ist typisch für alle Patientinnen und Patienten, die wir hier untersuchen.
Und warum hat man gerade bei ihm jetzt eine tiefe Hirnstimulation gemacht?
Es gibt viele Patienten, die für diese Operation eigentlich in Frage kommen und die durchlaufen einen ganz langen Evaluationsprozess mit 3 Meetings bei uns in der Gruppe mit einem sorgfältigen Studieren aller Krankenunterlagen. Voraussetzung für eine Operation ist, dass diese Patienten quasi alles schon erfahren hatten. Alle Medikamente, Elektrokrampftherapie, klinische Therapien.
Das hat er alles auch gemacht.
Hat er alles gemacht und nichts hat ihm etwas gebracht.
Wurde der überwiesen an Sie oder ist das jemand, der von sich aus gesagt hat, ich will das machen und ist auf Sie direkt zugekommen? Oder wie läuft das oder wie ist das in dem Fall gelaufen?
Das ist ein Fall wie bei vielen Fällen, der sich selber informiert hat, der hat gehört über die Behandlung, über die Studie, die wir hier laufen haben und hat dann gefragt, ob er nicht in Frage käme.
Der Thomas Schläpfer redet da von einer Studie. Was für eine Studie?
Es ist so, dass die tiefe Hirnstimulation bei Bewegungsstörungen wie Parkinson schon seit längerem Standardverfahren ist, zugelassen ist, auch von einer Krankenkasse übernommen wird. Zur Behandlung von psychischen Erkrankungen hingegen ist das anders. Da ist das Verfahren ein experimentelles Verfahren. Das heisst, man hat noch zu wenig Daten, als dass man die Behandlung wirklich offiziell zulassen und auch von einer Krankenkasse zahlen kann. das ist ein wichtiger Grund, warum das eben der Uniklinikum in Freiburg die Studie gemacht werden. Der Thomas Schlapfer und der Volker Köhner haben bis jetzt schon 2 kleinere Studien gemacht, an insgesamt 28 Patienten. Und da haben sie vor der Hand mal sehr gute Resultate erzielt. Das heisst, die Patienten haben halb so starke Ausprägungen von Depressionen. Bei der Hälfte von den Patienten sind die depressiven Symptome so weit zurückgegangen, dass sie eigentlich gar nicht mehr behandlungsbedürftig waren. Das ein bisschen über längere Zeit. Aber das reicht natürlich noch nicht 28 Leute. Darum braucht es jetzt wirklich eine grosse Studie. Mit 47 Patienten ist man jetzt dran. Und da will man eben Daten generieren, um wirklich mehr zu wissen.
Tiefe Hirnstimulation als experimentelle Anwendung bei Depression, das weckt da sicher auch Ängste, oder?
Ja, natürlich, aber experimentell, das ist so noch vorläufig, nicht ganz klar, so ein bisschen unsicher, oder? Und genau darüber habe ich mit dem Volker Köhner gesprochen.
Weiß man genug, als dass man diese tiefe Hirnstimulation überhaupt bei Menschen mit Depressionen oder mit Zwangsstörungen anwenden darf?
Ich glaube, dass man sagen muss, es gibt keinen Grund zu denken, dass Emotionen und Emotionsregulation auf der physiologischen Ebene anders funktioniert als Motorik oder andere sensorische Wahrnehmungen. Von daher musste man eigentlich denken, dass die Technologie, die Tiefhirnstimulation, die Hochfrequenzstimulation genau das Gleiche machen können müsste. Es sind tatsächlich die Kollegen der Psychiatrie, die diese Ängste haben. Es sind die Ärzte, die diese Ängste haben. Es sind nicht die Patienten oder wenig diese Patienten.
Also zurück zur Operation. Wo sind wir gewesen?
Ja, aber der Patient ist dann nachher für die Operation vorbereitet worden. Und was eben das Spezielle war eigentlich, der war überhaupt nicht unter Narkose gewesen. Weil wenn man einen Eingriff ins Hirn machen tut, ist es ja so, dass das Hirn selber eigentlich schmerzunempfindlich ist. Das heisst, eine Operation im Hirn spürt den Betroffenen einfach überhaupt nicht, oder? Und darum war der Patient die ganze Zeit ansprechbar gewesen. Und wir haben dann der Operation zuschauen. Und dann war es so, dass der Patient eigentlich eben, man hat den Schädel rasiert gehabt. Und dann war der Schädel quasi abdeckt gewesen. Und die beiden Chirurgen sind hinten dran gewesen, also quasi von der Hinnenseite her dran gekommen. Und haben dann nachher als erstes hat der Volker Köhner Chirurg eine kleine Spritze gesetzt gehabt. Aber da ist eigentlich nur darum gegangen, die Kopfhaut zu betäuben. Nur die Kopfhaut ist eigentlich schmerzempfindlich. Das Hirn ja selber nicht, oder? Er hat die Spritze angesetzt und hat einen kleinen Schnitt gemacht. Und da ist eigentlich ganz wenig Blut geflossen. Also nicht eine sehr blutige Operation, aber doch, es hat doch ein bisschen Blut geflossen aus dem Schnitt raus. Und als nächstes haben dann nachher Chirurgen den Bohrer angesetzt und haben dem Patienten ein kleines Löchli in einen Schädel gebohrt. Und das war dann schon noch sehr speziell, weil plötzlich haben wir so ein Löchli so gross wie der Nagel von einem kleinen Finger gesehen und durch das Loch durch haben wir wirklich direkt auf das Hirn gesehen, sozusagen, oder? Und gleichzeitig ist der Patient in vollem Bewusstsein, sind ansprechbar gewesen, hat eigentlich auch selber gehört, was da passiert, mitkriegt, was passiert.
Können Sie uns ganz kurz beschreiben, wie es Ihnen jetzt gerade geht?
Ja, das kribbelt irgendwie.
Das kribbelt?
Ja.
Wo denn?
Ja, im Kopf.
Im Kopf? Und ist es eher angenehm oder eher unangenehm?
Nee, ein bisschen unangenehm.
Ja.
Das Experimentieren mit tiefer Hirnstimulation bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten, das kommt mir schon so vor, wie wenn man da nach dem Prinzip Trial and Error, Versuch und Irrtum, arbeitet.
Ja, das habe ich den Psychiater Thomas Schlapfer auch gefragt.
Die Frage nach Trial and Error ist eine sehr gute Frage. Da fühlen wir uns aber recht wohl, weil jede psychopharmakologische Behandlung ist letztendlich auch Trial and Error. Es gibt nicht ein Medikament X, das für den Patienten Y die beste Wirkung bringt. Wir versuchen, ob es wirkt. Und genau das Gleiche ist auch bei Psychotherapien. Es gibt Psychotherapien, die funktionieren sehr gut bei gewissen Patienten, bei anderen nicht. Also die ganze psychiatrische Behandlung ist eigentlich Trial and Error.
Gibt es denn?
Darf ich da kurz noch kurz rein, weil natürlich vielleicht die ersten 2 Patienten, das ist dann Trial and Error. Je mehr Erfahrung man kriegt, also heute, ich würde aus meiner heutigen Sicht sagen, es ist mitnichten Trial and Error. Wir haben mittlerweile auch tierexperimentell sehr viel gearbeitet. Also im Tierexperiment wissen wir schon relativ gut, was das macht, dass diese aktivierenden Effekte aufs Stirnhirn stattfinden. Das ist nachgewiesen mittlerweile und dass wir auch ein bisschen in den Dopaminstoffwechsel eingreifen, das wissen wir mittlerweile auch. Das machen ja Psychopharmaka auch. Also das ist sehr analog und sehr passend und eigentlich auch heute kein Experiment mehr. Ich bin natürlich auch der Metzger, der Fleisch verkauft, aber ich glaube schon, tiefe Hirnstimulation ist ein Verfahren, was sich weiterentwickeln wird. Die Technologie wird sich entwickeln, die Indikationen werden breiter werden. Und ich glaube, das wird uns noch viele Jahre als eine gute Möglichkeit begleiten. Schaurig ist da gar nichts dran.
Und dann im nächsten Schritt ist es darum gegangen, die elektrische Sonde ins Hirn zu verpflanzen. Und zu diesem Zweck hat man nachher von der Hinterseite her den Fixierrahmen über den Schädel drüber geklappt. Das ist aber darum da, dass die Chirurgen einen Orientierungsrahmen haben bei einer Operation. Und andererseits haben sie die elektrische Sonde da fixieren und einfach ganz ruhig und punktgenau, millimetergenau ins Hirn einführen. Und das ist dann so passiert, dass die beiden Chirurgen wirklich Millimeter für Millimeter die Sonde ganz, ganz langsam ins Hirn eingeschoben haben. Langsam eingeschoben. Und das ist ungefähr so vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten gegangen, bis die erste Sonde am richtigen Ort platziert war, tief im Hirn drin. Und dann, nachdem es der Fall war, haben die Chirurgen zum ersten Mal einen kleinen Test gemacht. Und zwar haben sie ein bisschen Strom gehabt.
Ich fange jetzt gleich mal ein bisschen an mit Rumstimulieren. Ja?
Und in dieser Phase ist eigentlich nicht darum gegangen, dass jetzt so eine direkte Reaktion vom Patienten hatte, sondern dass man Glück hatte, ob einerseits der Puls steigen tut und andererseits der Blutdruck steigen tut. Und das war der Fall gewesen. Beides zusammen war der Fall gewesen beim Patienten. Und der Volker König hat gefunden, dass es ein sehr gutes Zeichen sei. Weil das bedeutet, dass wirklich etwas passieren tut, dass physiologisch etwas abgeht. Und wie er mir später dann mal erzählt hat, ist das Steigen vom Blutdruck und von der Herzfrequenz, Modulieren von diesen beiden Parametern, ist offensichtlich ein wichtiges Zeichen dafür, dass der betroffene Patient später dann mal wirklich ansprechen tut auf die Behandlung.
Du Patrick, was sind denn eigentlich die Nebenwirkungen von der tiefen Hirnstimulation? Hast du das auch angesprochen?
Ja, da haben wir darüber geredet. Und eine von den unmittelbarsten Nebenwirkungen ist, dass bei einer Stimulation oder unter der Stimulation Doppelbilder auftreten. Das heisst, Patienten sehen die Bilder doppelt. Und das hat damit zu tun, dass das Areal, das man im Hirn stimuliert, ganz in der Nähe vom Sehzentrum ist. Wir müssen aber sagen, dass diese Art von Nebenwirkung, dass das eigentlich als positiv bewertet wird, weil das heisst, dass die Stimulation wirklich funktionieren tut, dass wirklich etwas passieren tut, eigentlich an der Stelle, wo man es wirklich will.
Und dann gibt es allerhand von Dingen, mal Kopfschmerzen, mal ein Kribbeln. Es gibt, je nachdem, wie weit seitlich so eine Elektrode platziert ist, schon mal, dass ein Patient eine leichte Überbeweglichkeit, also so eine autonome Bewegung von einem Arm oder von einem Bein bemerkt. Das kann man durch Programmieren auch runterfedern.
Und so Nebenwirkungen psychischer Art?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die auf der Zunge liegt. Aber in der Tat sehen wir absolut keine psychischen Nebenwirkungen. Wir sehen keine Persönlichkeitsveränderungen. Vor dem hatte man immer Angst, dass es das gibt. Allerdings sind auch Motivation und Emotion Teile der Persönlichkeit und die müssen sich ändern in der Behandlung. Aber es ist genau der gleiche Fall bei einer Psychotherapie. Dort ändern sich auch diese Persönlichkeitsaspekte in einem guten Sinne.
Was heißt denn Veränderung der Persönlichkeit in einem guten Sinne? Was meinen Sie mit dem konkret?
Eben, dass die Motivation wieder da ist. Es gibt Patienten, die den Tag im Bett verbringen, nicht weil sie faul oder müde sind, sondern weil ihnen die Motivation und die Initiative fehlt, aufzustehen. Und plötzlich können die wieder aufstehen. Und Emotion ist klar, es kommen plötzlich wieder gute Gedanken, es gibt gute Tage, es gibt gute Aspekte von Tagen. Das ist die Veränderung auf der Emotionsebene.
Dann ist das ganze Prozedere hat auf der anderen Seite auch noch stattfinden müssen, weil die haben ja auf beiden Seiten vom Schädel so einen Elektrode gesetzt, also haben nochmal das Gleiche gemacht. Man hat nochmal ein Löchli gebohrt, nochmal die Sonde eingeführt und im Fall von der zweiten Sonde hat nach der Assistenzarzt das übernommen. Da hat sozusagen der Professor Körn seinem Assistenzarzt assistiert beim Löchli bohren, beim Setzen von der zweiten Sonde. Und das ist auch noch mal ungefähr so eine Viertelstunde, 20 Minuten gegangen, bis die zweite Sonde gesetzt wurde. Und dann ist da eigentlich wirklich der sehr spannende Moment gekommen, weil dann die Chirurgen jetzt aber wirklich wollen wissen, was passiert, wenn er jetzt wirklich testen, mal einen Strom geben und merkt der Patient etwas, reagiert er auch darauf. Und dann haben die Sonde an den Strom gesetzt, haben ganz wenig Strom gehabt. Und das müssen wir sich ein bisschen so vorstellen mit dem Strom. Das ist ein winziger Stromimpuls. Das ist so wenig Strom, dass würde man, wenn man den Strom an den Finger oder an ein Bein würde anwenden, würde man das gar nicht merken. Den würde man nicht einmal auf der Zunge merken. Aber es langt, um das Potenzial, das elektrische Potenzial von den Nervenzellen anzuregen, in Gang zu bringen und um die Aktivität vom Hirn anzuregen, langt das eben. Und dann, als die beiden Chirurgen Strom haben gehabt, ist die Psychologin beim Patienten und hat ihnen verschiedene Fragen gestellt, um zu schauen, wenn er reagiert, ob er etwas merken tut.
Jetzt im Moment, wie ist Ihre Stimmung? 0 wäre sehr positiv und 10 extrem depressiv. Fühlen Sie sich jetzt aktuell hoffnungslos? 0 wäre hoffnungsvoll und 10 hoffnungslos.
7.
Okay, gut. Was wäre denn was, was Sie jetzt genießen könnten oder worüber Sie sich freuen würden, was Ihnen gut tun würde?
Ein leckeres Essen.
Ein leckeres Essen? Haben Sie sich überlegt, was das für ein Essen sein soll?
Spaghetti.
Spaghetti? Klingt gut.
Insgesamt war er eigentlich ruhig, der Patient. Er hat nicht so viel geredet, er hat ja relativ leislich geredet. Und sie hat mir dann nachher erzählt, die Psychologin, dass das jetzt so eher so ein bisschen ungewöhnlich ist, dass ein Patient jetzt so wenig redet bei der Operation, dass das die Leute manchmal normalerweise ein bisschen aktiver sind. Aber er war offensichtlich schon sehr erschöpft, sehr müde. Hat schon die Woche vor der Operation ist er relativ stark angeschlagen gewesen, so dass er einfach jetzt wirklich so eher stark gedampft war. Eigentlich. Aber in Bezug auf den Erfolg der Operation hat das eigentlich noch gar nichts uns zu sagen.
Ich wollte vielleicht noch kurz anfügen, das Elegante an der Methode ist, dass man sie ausschalten kann. Es ist also nicht so, dass sie einen Teil des Hirns unwiederbringlich zerstören und das ist dann kaputt. Sie können mit der tiefen Hirnstimulation modulieren, das heißt Einfluss nehmen auf die Funktionsweise eines Schaltkreises im Hirn. Und das können Sie wieder ausschalten für den Fall, dass irgendetwas passiert, was Sie nicht haben möchten. Und das macht diese Methode ethisch so viel tragbarer und nahbarer als die bisherigen Methoden, wo man am Hirn etwas zerstört hat, um etwas zu erreichen. Es gab einen sehr eindrücklichen Fall eines Patienten, der war 8 Jahre schwerst depressiv, hat Medikamente genommen, hat nichts genützt, die Stimulation hat genützt und er war absolut symptomfrei. Und nach 2 Jahren hat er gesagt, ich will mir jetzt beweisen, dass ich aus mir heraus symptomfrei sein kann. Und er wollte das Gerät ausgeschaltet haben. Das war natürlich sein Recht, das zu verlangen. Ich habe versucht, ihn davon abzuraten. Wir haben es schlussendlich gemacht und 2 Tage später, noch hier im Hotel in Freiburg, hat er angerufen und gesagt, bitte wieder einschalten, die Symptome kommen zurück. Das zeigt uns auch, dass man diese Patienten und Patientinnen vermutlich lebenslang stimulieren muss.
Am Schluss, wo nachher die Tests sind durchgeführt worden, die Stimulationen sind gemacht worden, ist eigentlich so das Ende von der Operation dann eigentlich da gewesen. Das Ganze hat ungefähr so 2,5 bis 3 Stunden gedauert. Am Schluss hat man die Löcher müssen zumachen wiederum, oder? Und die hat man, wie man es kennt, bei einer einfachen Schnittverletzung, hat man die so wie zutackert mit einer Art Postage, oder? Hat man die verschlossen, dass die nachher wieder verheilen können. Und dann ist die Operation am Hirn eigentlich mal abgeschlossen gewesen. Was später am Tag erfolgt ist, als ich wieder nicht mehr dabei war, ist, dass man nachher den eigentlichen elektrischen Schrittmacher eingesetzt hat. Der sogenannte Hirnschrittmacher, das kann man sich vorstellen wie ein Herzschrittmacher. Das ist ein elektrisches Gerät, das man auf der Höhe des Brustbeins unter der Haut verpflanzen tut, wo man Schnittchen machen tut und quasi unter die Hautoberfläche einschieben tut und nachher die Zähne eintut. Und von dem Herzschrittmacher geht er nachher unter der Haut geht das Kabel bis zum Schädel an die Stelle, wo aber das Loch ist, wo nachher die Elektroden ins Hirn reingehen. Und so wird sozusagen der Impuls nachher immer von dem Hirnschrittmacher über die Kabel unter der Haut direkt ins Hirn reingeleitet.
Wie offen ist denn die klassische Psychiatrie gegenüber solchen Verfahren?
Ja, das ist natürlich eine Gretchenfrage. Ich würde sagen, es gibt keinerlei wissenschaftliche Opposition gegen tiefe Hirnstimulation. Jeder Ordinarius für Psychiatrie, den Sie fragen, würde sagen, ja, das ist etwas ganz, ganz Tolles. Und dann so mit einem leisen Ton, but not in my backyard. Wir haben viele Patienten, die kommen, die sagen, dass ihre Therapeuten sagen, nee, machen Sie das nicht, das ist viel zu experimentell. Es scheint so eine weit verbreitete Angst der Psychiatrie zu geben gegen solche hirnmodulatorische Verfahren, eine Angst, die aber nicht vernünftig begründbar ist.
Die Psychiater müssen natürlich diese Patienten, wenn sie die in der Hand haben, müssen sie einerseits sagen, ich selber komme mit den Sachen, die ich machen kann, nicht weiter und müssen diesen Patienten in die Hände von jemandem geben, der etwas macht, was sie selber nicht tun können. Und das ist auch zumindest auch eine Barriere, das ist was Schwieriges.
Gerade in der Psychiatrie wurde ich einmal gefragt, ja, wäre es Ihnen am liebsten, wenn jeder depressive Patient operiert wird? Nein, das könnten wir gar nicht. Das bringt auch gar nichts. Die tiefe Hirnstimulation wird sich entwickeln zu einer sehr probaten Methode für genau die Patienten, die bisher nichts oder fast nichts zu erwarten hatten von der Psychiatrie. Das sind wenige Patienten, das sind nicht Heerscharen von Patienten, aber es sind genau die Patienten, für die wir schon lange etwas gewünscht haben.
Ja, wie sie aus der Operationssaal ausspaziert, und das ist schon eine sehr spezielle Erfahrung gewesen, weil es ist wirklich sehr eindrücklich gewesen, dass man eben einem offenen Hirn operiert oder das Hirn freilegen tut, wirklich der Blick aufs Hirn hat. Und gleichzeitig ist einfach der Patient bei vollem Bewusstsein, kriegt das mit. Und das ist schon wirklich sehr speziell, dass man nachher Elektroden einsetzen kann, die nachher irgendwie tief ins Hirn reingehen und da irgendwie einen Einfluss sollen vernehmen auf sein Empfinden, auf seine Gefühle, auf sein Verhalten. Das ist schon eigenartig. Also ich hatte das Mischung zwischen einer gewissen Faszination, was überhaupt machbar ist, was technisch machbar ist, oder? Und mit der Abklärtheit, wenn man das machen tut, und ein gewisses Unglauben, Unverständnis, dass mit so einem technisch-chirurgischen Eingriff so etwas schwer fassbares wie eine Depression soll behandelt werden und positiv soll eingewirkt werden auf das Empfinden, wenn wir ja darüber diskutieren, nicht sicher sind, was das wirklich sitzen tut, oder? Und hier in diesem Chirurg hat wirklich das Gefühl, wirklich überzeugt, das ist im Hirn nicht passiert, also müssen wir da ansetzen. Ja, wenn ich das Gefühl habe, kann das wirklich funktionieren? Kann das wirklich irgendwie der Ansatz sein, um eine Depression zu behandeln?
Für Menschen, die jahrzehntelang unter schwersten Depressionen gelitten haben, ist die tiefe Hirnstimulation oft die allerletzte Hoffnung, wenn man so will. Oder? Würden Sie sagen, diese Hoffnung ist begründet aus Sicht der Patienten?
Ja, ich verstehe, was Sie mit der Frage meinen.
Was seine Antwort ist, hören wir in der letzten Episode, wo es überhaupt um die Hoffnungen in der Psychiatrie geht. In einer Woche geht diese Geschichte zu Ende. Die Abonnentinnen und Abonnenten von der NZZ am Sonntag finden die letzte Episode bereits auf der Webseite. Für die, die keine Geduld und noch kein Abo haben, gibt es eine Lösung. nzz.as/probeabo. You want to fly.